Im Studio Golo Schmidt, einen schönen guten Abend. Tja, kaum ist einigermaßen Ruhe bei der Bahn, da geht's bei den Piloten wieder zur Sache. Morgen und übermorgen Streik bei der Lufthansa, mehr dazu gleich. Außerdem, die lange geplante zentrale Datei für sogenannte V-Leute kommt. Josef Schuster ist neuer Präsident des Zentralrats der Juden. Nicolas Sarkozy übernimmt die Spitze der konservativen UMP in Frankreich. Dazu auch unser Kommentar. Und die Schweiz sagt Nein zu einer drastischen Beschränkung der Einwanderung. Zum Schluss, wie gewohnt, am Wochenende der Blick auf den Sport. Zunächst aber zum Verkehrsgeschehen. Die Pilotenvereinigung Cockpit ruft zu einem neuen Arbeitskampf bei der Lufthansa. Morgen Mittag beginnt der Ausstand auf Kurz- und Mittelstreckenflügen. Ab Dienstag dann sind Langstreckenflüge betroffen. Hintergrund sind immer noch die umstrittenen Regeln für die Frühverrentung. Aus Frankfurt, Lars Hofmann.
Ein junges Paar am Frankfurter Flughafen steht vor der Abflugtafel. Von dem Streik haben sie noch nichts gehört.
Wegen was streiken die jetzt? Ist es wieder so ein Pilotenstreik, oder?
Ja. Aber sie können froh sein. Der Flieger startet deutlich vor Streikbeginn. Ein paar schöne Tage in Italien. Schnell noch einen Blick aufs Ticket mit dem Rückflugdatum.
Am Dienstag.
Und bis Dienstag um Mitternacht läuft der Streik. Da hilft jetzt nur noch ein verzweifelter Blick zur Freundin und eine gehörige Portion Sarkasmus.
Das ist ja toll. Am Dienstag wird gestreikt.
Es dürften wieder hunderte Flüge bei der Lufthansa ausfallen. Das Unternehmen reagiert erneut mit einem Sonderflugplan, streicht vorsorglich viele Verbindungen innerhalb Deutschlands und Europas. Ab Dienstag früh werden dann auch die Langstreckenverbindungen, etwa in die USA oder nach Asien, bestreikt. Lufthansa-Sprecherin Barbara Schädler ist fast ein bisschen verzweifelt. Hatte man doch in den letzten Wochen mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit verhandelt. Und aus Sicht der Lufthansa war man auch auf einem guten Weg.
Das ist jetzt der 9. Streik in diesem Jahr. Es trifft wieder unsere Kunden. Die Passagiere werden angerufen, die Passagiere bekommen SMS. Das kennen Sie ja aus den letzten Streiks schon.
Fast so etwas wie Streikroutine bei der Lufthansa. Unternehmenssprecherin Barbara Schädler sagt, man habe sich in vielen Punkten angenähert. Beim Gehalt beispielsweise. Es gäbe nur noch einen offenen Punkt bei den Vorruhestandsregelungen oder der Übergangsversorgung. Bislang können Piloten der Lufthansa frühestens mit 55 Jahren in Ruhestand gehen. Diese Altersgrenze will die Lufthansa anheben.
Die Vereinigung Cockpit fordert, dass wir die Übergangsversorgung auch für zukünftige Pilotengenerationen bezahlen. Das ist der entscheidende Punkt, an dem wir da auseinanderliegen. Aber daran sollte man eigentlich die Dinge nicht scheitern lassen, sondern man sollte im Gespräch eine Lösung finden. Eine Streiknotwendigkeit sehen wir auf keinen Fall deswegen.
Das sieht Jörg Handwerk, Sprecher der Pilotengewerkschaft Cockpit, ganz anders. Die Probleme lägen viel tiefer als bloß die Übergangsversorgung. Im Hintergrund spielen laut Jörg Handwerk noch ganz andere Dinge eine Rolle. Etwa die Pläne der Lufthansa, auch auf der Mittel- und Langstrecke vermehrt Billigflüge anzubieten, insgesamt auch bei den Piloten Kosten senken zu wollen.
Es geht jetzt bei dem Streik um die Übergangsversorgung, aber natürlich, wenn man die Diskussionen auch zu anderen Themen eben mitverfolgt, dann kristallisiert sich eine Einstellung des Tarifpartners heraus. Und diese Einstellung ist, wir möchten gar keine Einigung haben, wir suchen den Konflikt. Vor diesem Hintergrund muss man dann auch sehen, dass wir natürlich bei der Übergangsversorgung dann auch nicht zu Lösungen kommen können.
Und so macht Pilotenvertreter Jörg Handwerk im Moment nur eine Zusage. An den Weihnachtsfeiertagen werde es keine Streiks geben.
Ab morgen aber erstmal Pilotenstreik bei der Lufthansa, soweit Carsten Hoffmann. Und damit in die Politik. Jahrelang war sie umstritten zwischen Bund und Ländern, jetzt kommt sie. Die zentrale Datei für V-Leute, also für jene Extremisten von rechts oder links außen, die als Spitzel verdeckt für den Verfassungsschutz arbeiten. Wie die Welt am Sonntag berichtet, ist jetzt Konsens, welche Informationen über die Spitzel künftig gespeichert werden sollen und vor allem wie, auf dass sie nicht auffliegen. Einzelheiten von Volker Schaffranke.
Die V-Mann-Datei ist Teil der Verfassungsschutzreform und eine wesentliche Konsequenz aus der NSU-Mordserie. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages stellte in seinem Abschlussbericht vom Sommer 2013 unmissverständlich fest, trotz des Einsatzes von Spitzeln in der rechten Szene von 16 Ländern und dem Bund konnte keiner der 10 Morde, mutmaßlich verübt durch die NSU-Terroristen, verhindert werden. Die V-Leute arbeiteten unkoordiniert nebeneinander her, Erkenntnisse über die rechte Szene wurden nicht ausgetauscht. Der Abschlussbericht forderte eine grundlegende Neuordnung im V-Mann-Wesen. Auch für Innenminister Thomas de Maizière ist klar, in der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern muss sich etwas ändern.
Wir brauchen eine entsprechende Arbeitskultur in allen Sicherheitsbehörden, die ausschließt, dass Ermittlungen eindimensional erfolgen, die ausschließt, dass Menschen vorschnell verdächtigt werden, die ausschließt, dass Hassmotive bei Straftaten auch ebenso klar aufgeklärt und untersucht werden.
Dass diese gemeinsame V-Mann-Datei kommen soll, das haben die Innenminister von Bund und Ländern längst beschlossen, doch an der Umsetzung haperte es. Man war sich uneinig darüber, welche Informationen über die Spitzel künftig gespeichert werden und was die Landesbehörden zur Verfügung stellen müssen. Denn klar ist, die Länder geben mit dieser Neuregelung Kompetenzen an den Bund ab.
Dabei geht es um eine effizientere Abstimmung mit den entsprechenden Landesbehörden. Es geht auch um eine zentrale Zusammenführung von Analyse und Informationen, insgesamt um eine Stärkung der Zentralstellenkompetenz dieses Amtes.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll künftig für die Eingabe und Pflege der V-Mann-Daten zuständig sein. Hier laufen die Fäden zusammen. Auf diese Datei können dann alle Verfassungsschutzbehörden zurückgreifen und wissen künftig, welcher Spitzel wo eingesetzt wird und wie er arbeitet. Den Grünen reicht das nicht. Sie haben Zweifel, dass die V-Leute in der rechten Szene überhaupt ihren Zweck erfüllen und wollen diese ganz abschaffen. Dagegen sperren sich Bund und Länder. Für den grünen Parteichef Cem Özdemir ist der Reformprozess in den Sicherheitsbehörden längst noch nicht abgeschlossen.
Jede geschwärzte oder gar geschredderte Akte ist ein Stich in das Herz der Angehörigen, der Opfer. Und hier stehen wir im Wort, dass wir uns konzentrieren darauf, aufzuklären, nicht zu verheimlichen.
Bis zum Frühjahr 2015 kann es allerdings noch dauern, bis die gemeinsame V-Leute-Datei technisch einsatzbereit ist.
Die zentrale V-Leute-Datei kommt, Volker Schäff-Franke berichtete. Mehr als 100.000 Juden in Deutschland vertritt der Zentralrat der Gemeinde. Heute hat er seine Führungsspitze neu geordnet, musste sie neu ordnen, denn der streitbare Dieter Graumann wollte sich nach nur 4 Jahren im Vorsitz zurückziehen. Zum Nachfolger hat der Zentralrat am Nachmittag Graumanns bisherigen Stellvertreter, den Würzburger Arzt Josef Schuster, gewählt. Informationen von Lothar Bauer-Ochse.
Es ist ein Amtswechsel im Zeichen der Kontinuität. Wie sein Vorgänger Dieter Graumann will Josef Schuster als neuer Präsident des Zentralrats der Juden vor allem die bunte und lebendige Vielfalt des Judentums in Deutschland zur Geltung bringen. Dabei will er die 108 jüdischen Gemeinden, die zum Zentralrat gehören, stärker in den Blick rücken. Den Zentralrat sieht er als Dienstleister für die Gemeinden. Vor allem mit Bildungsangeboten will er ihnen helfen, weiterhin die große Zahl jüdischer Zuwanderer zu integrieren und ihnen jüdische Traditionen zu vermitteln. Aber auch vor klaren Positionen im Kampf gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit werde er nicht zurückschrecken, sagte Schuster nach seiner Wahl. Der dreiste Antisemitismus im Zusammenhang mit den Demonstrationen gegen den Gazakrieg habe die jüdischen Gemeinden tief getroffen und verunsichert. Der 1954 im israelischen Haifa geborene Josef Schuster stammt aus Würzburg. Er ist Vorsitzender der dortigen jüdischen Gemeinde und Vorsitzender des Landesverbandes jüdischer Gemeinden in Bayern. In den vergangenen 4 Jahren war er bereits Vizepräsident des Zentralrats.
Der Würzburger Arzt Josef Schuster ist neuer Vorsitzender des Zentralrats der Juden, soweit Lothar Bauer-Ochse, und damit ins Ausland. Nicolas Sarkozy will die Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen vor 2 Jahren nicht auf sich sitzen lassen, umso weniger, da er sich selbst für den einzigen hält, der den französischen Karren aus dem Dreck ließ, Schuldensumpf und Wirtschaftsmisere ziehen kann. Sarkozy arbeitet deshalb nach Kräften an seiner Rückkehr. Stufe 1 hat er jetzt genommen dabei, die Wahl zum Parteivorsitzenden der konservativen UMP. Der erhoffte Triumph dabei blieb ihm allerdings versagt. Aus Paris, Barbara Kostolnik.
Monsieur Nicolas Sarkozy, 100.159 voix, soit 64,5% des suffrages.
64,5% sind jedoch keineswegs ein Ergebnis, das Nicolas Sarkozy positiv überrascht haben dürfte. Zu diesem Schluss kam auch Alain Juppé, der ärgste innerparteiliche Konkurrent Sarkozys, wenn es in 2 Jahren um eine andere, viel wichtigere, die Präsidentschaftswahl geht. Juppé jedenfalls kommentierte süffisant grinsend.
Voilà, nous avons un président, habemus papam.
Habemus papam, wir haben einen Vorsitzenden. Der verkraften muss, dass er bei dieser Wahl satte 20 Prozentpunkte unter seinem letzten Ergebnis geblieben ist. Vor 10 Jahren hatte Sarkozy 85% geholt, eine Welle, die ihn bis in den Élysée-Palast trug. Nun muss er mit 64,5% leben und eine neue Welle machen, was ihm offenbar nicht leicht fällt. Direkt nach der Wahl postete er einen dürren Dank auf Facebook und obwohl er als sehr redselig gilt, konnte er sich später nur zu einem einzigen Satz durchringen. Er sei sehr glücklich.
Ich bin sehr heureux, bien sûr, évidemment.
Nur so sah er gar nicht aus. Dabei hatte er im Vorfeld alles gegeben, zuletzt sogar verkündet, die Homo-Ehe abschaffen zu wollen, ein Zugeständnis an die Rechtskonservativen in seiner Partei und der Versuch, dem Front National und Marine Le Pen das Wasser abzugraben. Dieses Kalkül, es den Rechten recht zu machen, ist offenbar nicht aufgegangen. Dazu kommen seine zahllosen Affären aus seiner Präsidentenzeit.
Nicolas Sarkozy übernimmt die konservative UMP und nimmt damit die erste Stufe auf dem steilen Weg zurück in den Élysée. Seine härtesten Widersacher hat er dabei nach Stand der Dinge allerdings weniger in den Sozialisten, die derzeit den Präsidenten stellen, sondern eher im rechtsextremen Front National. Die Partei, die mit fremden und europafeindlichen Parolen einen Sieg nach dem anderen einfährt, hat an diesem Wochenende klargemacht, dass sie ihre Zeit für gekommen hält. Aus Lyon berichtet Anne-Christine Heckmann.
Blau-weiß-rote Lichterspots umgeben Marine Le Pen. Auf der in den französischen Nationalfarben dekorierten Bühne in Lyon lässt sie sich von der Basis feiern. Sie ist die alte und neue Vorsitzende des Front National.
Präsidente du Front National, Marine Le Pen, avec 100% des suffrages exprimés.
Gewählt mit 100% der Mitgliederstimmen. Die 17 Enthaltungen bei der internen Abstimmung werden nicht gezählt. Gegenkandidaten hatte Le Pen nicht. Ich bin gerührt und bewegt, dass ihr mir so euer Vertrauen ausgesprochen habt. Alle gemeinsam werden wir den Élysée-Palast erobern. Marine Le Pen, Präsidentin, wird auf eine Wand im Saal projiziert. Seitdem die ambitionierte Anwältin vor 3 Jahren den Chefsessel beim Front National übernommen hat, legt die Partei in der Wählergunst kontinuierlich zu. Deshalb ist die 46-Jährige die unangefochtene Nummer 1. Und so gibt es beim Parteitag weder inhaltliche Kontroversen noch Kritik am FN-Programm. Es ist meine politische Linie, die zählt, denn ich bin die Vorsitzende des Front National und ich bin die, die über die politische Linie entscheidet. Doch der gemäßigte rechtsextreme, nicht offen antisemitische Kurs von Le Pen und ihrem Vize, dem Kommunikationsstrategen Florian Philippot, die zusammen aus dem FN eine demokratische und glaubwürdige Alternative machen wollen, stört manche Hardliner in der Partei. Allen voran den bulligen, provozierenden Ehrenpräsidenten Jean-Marie Le Pen, der für seine radikale Rede noch immer mit Standing Ovations gefeiert wird. Ein islamischer Tsunami bricht auf uns ein. Er hat freiwillige oder gezwungene Helfer hier in Frankreich, sogar unter den Urfranzosen. Ich sage Nein zum Islamismus, ja zu Frankreich.
Non à l'islamisme, oui, la France.
Auch die Enkelin des 86-jährigen Parteipatriarchen, die eloquente Marion Maréchal Le Pen, steht für die traditionelle Rechte in der Partei, gebraucht die üblichen FN-Parolen zur Kriminalität und Einwanderung, vertritt eine katholisch-fundamentalistische Linie. Mit 80% erhielt die Jurastudentin auf dem Parteitag die meisten Stimmen für das Zentralkomitee. Der Front National bleibt also eine Familienangelegenheit. Zusammenhalt und Zwist wechseln sich ab. Marine Le Pen ist das Alpha-Tier. Sie strotzt nach den Erfolgen des Front bei den Kommunal- und Europawahlen vor Selbstbewusstsein. Jetzt will sie die Partei weiter lokal verankern, um eine breite Basis für die Präsidentschaftswahl aufzubauen. Le Pen glaubt nämlich fest daran, 2017 Präsidentin zu werden. Denn weder Hollande noch Sarkozy machen ihr wirklich Angst.
Marine Le Pen, die Vorsitzende des rechtsextremen Front National, also auf der Startbahn zum Élysée, so kann man sagen. Nicolas Sarkozy, der Ex-Präsident, auf dem Weg zu dieser Startbahn. Das könnte in 3 Jahren auf einen hochspannenden Zweikampf hinauslaufen. Der Kommentar dazu von Andreas Teska.
Marine Le Pen 100%, Nicolas Sarkozy 64. Unterschiedlicher könnte die Ausgangslage der beiden kaum sein, die sich im Mai 2017 das entscheidende Duell um den Einzug in den Élysée liefern wollen. Marine Le Pen ist spätestens seit diesem Wochenende die unumstrittene Führerin des Front National. Sie hat die von ihrem Vater geerbte Partei mit eiserner Hand umgebaut. Weg vom Schmuddel-Image, weg vom offenen Rassismus und auch weg vom Wirtschaftsliberalismus. Stattdessen hin zu einem adretten Auftreten, hinein in die Städte und Regionen, um überall im Land Wurzeln zu schlagen und auch hin zur Schutzmacht für die kleinen Leute, die fremdeln mit Europa und sich fürchten vor der Globalisierung. Marine Le Pen macht die Partei hoffähig. Sie verpasst den ehedem Aussätzigen der französischen Politik ein neues Image. Die Gefahr, dass sie 2017 die zweite Runde der Präsidentschaftswahl erreicht, ist real. Mit ihrem Aufstieg einher geht eine Zerreißprobe für das bürgerliche Lager. Die ÖMP, inhaltlich ausgeblutet, finanziell angeschlagen und von Skandalen erschüttert, sucht nach einer Strategie. Die Mehrheit setzt auf einen Schwenk nach rechts. Sie glaubt, dass nur Nicolas Sarkozy in der Lage wäre, den Front National aufzuhalten, und sei es durch Anbiederung an dessen Programm, inklusive europafeindlicher Töne und einem Rollback in Fragen der Gesellschaftspolitik. Aber eine starke Minderheit in der Partei ist nicht bereit, diesen Kurs mitzugehen. Sie setzt auf ein Bündnis mit dem Zentrum und eine Öffnung hin zur Mitte. Der Repräsentant dieser Strömung ist der ehemalige Premierminister Juppé, seit Monaten Frankreichs beliebtester Politiker. Damit droht den französischen Konservativen wieder einmal ein gnadenloser Machtkampf, ohne Rücksicht auf Verluste. Sarkozy stützt sich auf den Parteiapparat und die Mitglieder. Er wird die ÖMP umfunktionieren zu einer Wahlkampfmaschine in eigener Sache. Juppé wird versuchen, die in den Parteistatuten verankerte offene Vorwahl zu erzwingen, um mit Hilfe des Zentrums und der potenziellen Wähler zum gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten des Mitte-Rechts-Lagers zu werden. Der Krieg der Chefs ist unvermeidlich, vor allem jetzt, da Sarkozy viel schlechter abgeschnitten hat bei der Urabstimmung als von allen erwartet. Sarko ist weder der Heilsbringer, für den er sich hält, noch der unumstrittene Anführer seiner Partei, von den diversen Ermittlungsverfahren, die gegen ihn laufen, ganz zu schweigen. Sarkozy muss und wird um seine Kandidatur in den eigenen Reihen kämpfen. Marine Le Pen dagegen wird getragen von der uneingeschränkten Unterstützung ihrer Anhänger. Wenn rechts muntere Machtkämpfe toben, könnte sich ein erfolgreicher linker Präsident eigentlich beruhigt zurücklehnen. Aber im Élysée sitzt halt Hollande. Und der kann selbst von Sarkozys mäßigen 64% bei den eigenen Leuten nur träumen. Und auf 100% Zustimmung käme Hollande wohl allenfalls, wenn er seinen Verzicht auf eine zweite Amtszeit erklärte.
Andreas Teska kommentierte den heraufziehenden Zweikampf zwischen Konservativen und Rechtsextremen um das französische Präsidentenamt. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Schweizer Hüter der direkten Demokratie, wie es heißt, haben heute dreimal Nein gesagt. Nein zu höheren Steuern für wohlhabende Ausländer, die in der Schweiz keinem Erwerb nachgehen. Nein zu einem gigantischen Ausbau der Goldreserven. Und Nein auch zu einer dritten Initiative, einer, die es besonders in sich hatte. Zu einem Vorstoß, nämlich die jährliche Zuwanderung auf 0,2% der Bevölkerung zu begrenzen. Damit hätten pro Jahr nur 16.000 Ausländer in die Schweiz ziehen können. Aus Zürich, Hans-Jürgen Maurus.
Nein, eine harte Zuwanderungsbeschränkung, wie es die Initianten der Ecopop-Vorlage gefordert hatten, will das Schweizer Stimmvolk nicht. Daher fiel das Nein mehr als deutlich aus. 74% der Bürger lehnten Ecopop ab. Nur 26% wollten eine Obergrenze von 0,2% der ständigen Wohnbevölkerung, die Zuwanderung auf jährlich 16.000 Personen begrenzt hätte. Heute sind es im Schnitt 80.000 pro Jahr. Ecopop wurde also regelrecht abgeschmettert. Das hat sogar die Gegner wie den Chef des Schweizer Wirtschaftsverbandes Economy Swiss Heinz Karrer überrascht. Karrer führt die klare Absage auf die Mobilisierung der Ecopop-Kritiker in den letzten Wochen zurück.
Ja, es war in der Tat ein intensiver Abstimmungskampf. Die Umfragewerte vor etwa 3 Wochen haben ja kein deutliches Nein aufgezeigt. Deshalb haben wir auch wirklich einen Schlussspurt nochmals unternommen und sind natürlich sehr froh, wenn das Nein jetzt wirklich so deutlich kommt.
Enttäuschung bei den Ecopop-Anhängern, die mit der Initiative Stopp der Überbevölkerung zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen eine Diskussion über ökologische Steuerung der Bevölkerungspolitik lancieren wollten und eine wirtschaftskritische Debatte, wie viel Wachstum wünschenswert ist. Diese Diskussion sei nicht gelungen, räumt Ecopop-Vize Cornelia Keller ein.
Das ist das, was ich am allermeisten bedauere. Die Diskussion, die wir gerne geführt hätten, die geführt werden muss, wie viel Wirtschaftswachstum ist möglich, ohne dass es die Lebensqualität beeinträchtigt. Und wo wollen wir dahin? Wo ist das Ende? Das Ende wird kommen. Und wie gehen wir damit um mit dieser Tatsache? Diese Diskussion wurde bis heute einfach verweigert, abgeklemmt, das Thema unter den Teppich gekehrt. Und das ist sehr schade und das wird uns einholen.
Die eigentliche Schlappe sei aber auf die Verunglimpfungsstrategie der Gegner zurückzuführen, meint Cornelia Keller.
Sie haben die Gelegenheit wahrgenommen, uns von Anfang an einfach als Rassisten abzustempeln. Und wir hatten schlicht nicht die Mittel und die Möglichkeiten, das zu relativieren.
Doch Parteienforscher Claude Longchamp erklärt das Scheitern von Egopop mit den extremen Formulierungen und scharfen Obergrenzen. Deshalb habe Egopop den knappen Erfolg der Massenzuwanderungsinitiative vom 9. Februar nicht wiederholen können.
Die Stichworte sind extreme Initiative. Sie sind ein rationaler Schlussentscheid aufgrund der möglichen Konsequenzen der Initiative. Und last but not least, wir werden wahrscheinlich auch hier sagen müssen, diese Mobilisierung ist einfach nicht möglich ohne die SVP, die ja dagegen war.
Hinzu kommt, dass die Wahlbeteiligung rund 6% niedriger lag als am 9. Februar. Heute ist also ein rationaler Entscheid des Schweizer Stimmvolks gefallen oder anders gesagt, Pragmatismus schlägt Bevormundung. Gleichwohl ist die Thematik Zuwanderung nicht vom Tisch. Denn die Initiative Massenzuwanderung stoppen, die am 9. Februar mit hauchdünner Mehrheit angenommen wurde, wartet immer noch auf die Umsetzung. Da ist die Schweizer Regierung gefordert.
Die Schweizer sagen vorerst allerdings erstmal Nein zu einem Vorstoß, die Zuwanderung drastisch zu begrenzen. Informationen waren das von Hans-Jürgen Maurus. Knapp 4 Jahre ist es her, dass die Ägypter gegen staatliche Gewalt, Arbeitslosigkeit und Ungerechtigkeiten aller Art rebellierten und Machthaber Mubarak aus dem Amt jagten. Nichts allerdings ist besser heute. Im Gegenteil. Erst übernahmen Fundamentalisten die Macht, dann das Militär und das schlägt härter zu als Mubarak in seinen schlimmsten Zeiten. Und als gestern in ein Gericht den Prozess gegen Mubarak einstellt, da reißen alte Wunden wieder auf. Neue Wut kocht hoch, neuer Protest zieht auf. Aus Kairo, Karin Senz.
Seit 2 Tagen ist er wieder gesperrt, der Tahrirplatz im Zentrum von Kairo. Der Platz mit so viel Symbolkraft. Der Platz, auf dem sie vor knapp 4 Jahren den Sieg über das Militärregime unter Hosni Mubarak gefeiert haben. Die neue ägyptische Führung will nicht, dass sie jetzt dort ihrer Wut freien Lauf lassen über den Richterspruch von gestern, der Mubarak nahezu rehabilitiert. Aber weit über 1000 Demonstranten lassen sich am Abend von Panzern, Wasserwerfern und Tränengas nicht abhalten. Andere beobachten die Straßenschlacht aus der sicheren Entfernung von einer Brücke. Am Ende dieses Tages sind 2 Demonstranten tot, weitere verletzt und in Haft. Es ist der erste große Protest gegen die neue Führung Ägyptens unter Feldmarschall Abdel Fattah el-Sisi. Jeder hat seinen politischen Background vergessen, die Linken, die Muslimbrüder und auch andere. Alle rufen gemeinsam, nieder mit Hosni Mubarak, nieder mit dem aktuellen Regime. Lange waren diese Stimmen nicht mehr so vereint in Kairo zu hören. Auch heute protestieren vor allem Studenten an mehreren Unis, nicht nur in Kairo, auch in anderen Städten wie Alexandria, berichten arabische Medien. Sicherheitskräfte versuchen, die Demonstrationen zu zerschlagen. Wieder gibt es Verletzte, andere Regierungsgegner landen im Gefängnis. Viele fühlen sich an das System Mubarak erinnert, sagen, es war nie ganz verschwunden. Und tatsächlich zeigen sich seine Freunde gestern wieder öffentlich. Als die Richter die Anklage gegen Mubarak abweisen, jubeln sie im Gerichtssaal und davor. Jeder auf der Welt kann mal einen Fehler machen. Jeder hat eine gute und eine schlechte Seite. Mubarak war kein Engel, aber er hat auch viel Gutes gemacht. Warum schauen wir nur auf seine Fehler und ignorieren seine Verdienste? Für seine Gegner gehört der Tod von hunderten Demonstranten bei der Revolution 2011 zu seinen Fehlern. Aber dafür ziehen ihn die Richter jetzt nicht mehr zur Verantwortung. Ihre Begründung? Der Fehler im System. Es gibt eben in Ägypten kein Gesetz, das Massenmord ahndet.
Wut und Protest in Ägypten gegen die neuen Machthaber, soweit Karin Senz. Stilles Gedenken in der Nacht auf dem ehemals heftig umkämpften Maidanplatz im Herzen von Kiew. Tausende waren da gekommen, zündeten Kerzen an und gedachten so der Landsleute, die ums Leben gekommen sind, seit vor genau einem Jahr die pro-westlichen Proteste begannen. Für Präsident Poroschenko Anlass, das Interesse an einer Aufnahme in die NATO zu bekräftigen. Und das in einem Exklusivinterview für die ARD. Aus Kiew Hermann Krause.
Die Ukrainer haben ihr Recht gewählt, Europäer zu sein. Dafür haben sie einen sehr hohen Preis gezahlt. Sie sind nicht für mehr Lohn gestorben, nicht für eine Rentenerhöhung, nicht für eine Steuersenkung. Sie sind gestorben, um zu Europa zu gehören. Petro Poroschenko ließ kein Zweifel aufkommen, dass er alles tun werde, um die Ukraine weiterhin nach Westen zu führen. Mehr als 68% der Bürger sprechen sich heute dafür aus, dass die Ukraine Mitglied der Europäischen Union werden soll. Und wir werden niemandem erlauben, von außen Druck auf die Ukraine auszuüben. Wir führen europäische Werte ein, Rechtsstaatlichkeit, Schutz der Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Demokratie. Es würde mich sehr freuen, wenn wir das auch in Russland erleben könnten. Ausdrücklich erklärte Poroschenko, dass er den Dialog mit Wladimir Putin suche, aber Frieden könne es nur geben, wenn, Zitat, die Besatzungsarmee, und damit meinte er zweifelsohne russisches Militär, abziehe. Nur wenn diese Armee das Territorium der Ukraine verlasse und die Grenzen dicht gemacht würden, dann kehre Ruhe und Frieden ein. In den letzten Tagen des Augusts in diesem Jahr hat die russische Armee die ukrainische Grenze überquert und einen realen Krieg auf unserem Territorium begonnen. Es sei nicht leicht, Präsident eines Landes zu sein, das Opfer einer Aggression geworden sei, so Poroschenko in dem Interview weiter. Die Blockfreiheit der Ukraine bezeichnete er als einen Fehler. Denn zum Beispiel die UN könne nicht die Sicherheit eines Landes garantieren. Die NATO ist als einzige Struktur geblieben, die die Sicherheit eines Landes verteidigen kann. Wir brauchen niemanden dafür, um Erlaubnis zu fragen. Noch heute gilt der 2008 in Bukarest getroffene Beschluss, der besagt, dass die Tür zur NATO für die Ukraine offen steht. Das neue Sicherheitssystem für die Ukraine müsse nicht gegen jemanden gerichtet sein, auch nicht gegen Russland.
Das war Hermann Krause mit einem Bericht über ein Exklusivinterview, das der ukrainische Präsident Poroschenko der ARD gegeben hat und in dem er sein Interesse an einem NATO-Beitritt bekräftigt hat. Das ganze Interview können Sie übrigens nachlesen auf tagesschau.de. Wir kommen zum Sport. Sarah Schwedmann aus der Sportredaktion ist im Studio. Und als erstes geht es natürlich um die Fußball-Bundesliga. Da stehen zum Abschluss des 13. Spieltags zwei Partien auf dem Programm. Standen, muss man zum Teil sagen. Eine läuft nur noch. Wie schlägt sich da der Tabellenletzte Dortmund in Frankfurt?
Nicht so gut. Knapp 70 Minuten sind gespielt und der BVB liegt zurück mit 0:1. Alex Meyer hat Frankfurt bereits in der 5. Minute in Führung gebracht. Und auch für die zweite Borussia lief es heute nicht rund im Spiel der Bayern-Verfolger Wolfsburg gegen Mönchengladbach. Wolfsburg gewann mit 1:0 durch einen Treffer von Robin Knoche in der 11. Minute. Für Gladbachs Weltmeister Christoph Kramer ein frühes und unnötiges Tor.
Ich würde sagen, die Schlüssel sehen wir das Tor von Robin Knoche, weil wenn das nicht gefallen wäre, hätte man einen Punkt mitgenommen. Ja, war eine blöde Situation, eigentlich eine Situation, wo kein Tor fällt normalerweise. Die Flanke war nicht so gut und dann ist halt so ein Rumgewurschtel und dann geht er halt irgendwie rein.
Wolfsburg bleibt durch den Sieg Bayern-Verfolger Nummer 1. Als Tabellenzweiter hat der VfL aber 7 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter München. Gladbach ist Tabellenfünfter mit 13 Punkten Rückstand auf die Spitze.
In der zweiten Liga wurde heute natürlich auch gespielt. Unter anderem war da St. Pauli gegen Kaiserslautern gefordert. Wie ist das Spiel ausgegangen?
St. Pauli hat mit 1:3 verloren und stürzt somit immer tiefer in die Krise. Pauli ist jetzt Tabellenletzter. Der FSV Frankfurt fuhr mit einem 2:0 bei 1860 München den 4. Sieg auf fremden Plätzen hintereinander ein. Und Aufsteiger RB Leipzig verpasste den Sprung auf Platz 2. Die Leipziger spielten beim SV Sandhausen 0:0 und sind jetzt Sechster mit einem Zählerrückstand auf Rang 2.
Und die Wintersportsaison ist an diesem Wochenende so richtig gestartet. Gab es denn da schon erste Erfolgserlebnisse für die deutschen Sportler?
Ja, besser hätte die Saison für die deutschen Rodler und Biathleten kaum beginnen können. Neben Felix Loch überzeugten vor allem die Rodlerinnen auf ganzer Linie. Die Einzelheiten von Achim Hofbauer.
Weltmeister Felix Loch bleibt das Maß aller Dinge. Er holt sich in Innsbruck souverän den Sieg im Einsitzer. Ebenfalls top, die deutschen Damen mit einem Vierfacherfolg im neuen Sprintwettbewerb. Ganz oben auf dem Treppchen Doppel-Olympiasiegerin Nathalie Geisenberger. Einen Podestplatz gab es auch für den nordischen Kombinierer beim ersten Teamwettbewerb der Saison in Kuusamo. Björn Kircheisen und Olympiasieger Erik Frenzel hatten nach dem Springen 42 Sekunden Rückstand, schafften es aber mit einem bärenstarken Lauf noch auf Platz 2. Für die Überraschung des Tages sorgte die deutsche Biathlon-Mixed-Staffel. In Östersund gelingt dem Team um Schlussläufer Simon Schemp ein klasse dritter Platz. Bis zum Zielsprint war alles offen.
Und dann noch kurz der Blick auf die Eishockey-Liga.
Ja, in der DEL hat die Düsseldorfer EG am 22. Spieltag eine 2:3 Niederlage gegen Mannheim einstecken müssen. Die Kölner Haie besiegten Schwenningen mit 3:1 und Wolfsburg musste sich mit 0:6 dem ERC München geschlagen geben. Gerade zu Ende gegangen ist die Partie Krefeld-Pinguine gegen Augsburg. Die Pinguine gewannen 6:2 und bei Straubing gegen Iserlohn steht es aktuell 3:2, genauso wie Ingolstadt gegen Berlin. Die Ingolstädter führen mit 3:2.
Vielen Dank, Sarah Schwedmann aus der Sportredaktion, für das Aktuelle vom Sport. Jetzt wäre ich fast durcheinander gekommen. Gott sei Dank ist jetzt Schluss. Das Echo des Tages endet. Ihnen noch einen schönen Abend, einen spannenden Abend. Erholen Sie sich gut. Ich bin Golo Schmidt.